So, wir starten immer mit dem Vater Unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also, bei dieser Katechese-Reihe geht es um Heilige und ich habe mich halt bemüht, sozusagen einen Querschnitt zu schaffen. Aber es gibt so eine reiche Auswahl an Heiligen der Kirche, dass das durchaus schwierig war, aber dass man ein bisschen Männer und Frauen hat, aktive, kontemplative und dann natürlich auch durch alle Zeiten hindurch. Und heute sind wir sozusagen im 19. Jahrhundert angelangt, das ist sehr spannend, weil es der erste Heilige in unserer Reihe ist, von dem es schon Fotografien gibt. Und das ist aber, finde ich, sehr wichtig, weil man merkt, dass Heilige eben nicht irgendwelche unverständliche Figuren aus dem Mittelalter sind, von denen man irgendwelche sonderbaren Bilder halt noch aufbewahrt, sondern dass das wirklich Menschen aus Fleisch und Blut sind, in einer gewissen Zeit, in einer Umgebung und die dort eben Christus nachgefolgt sind und gerade deswegen eben wirklich ein großes Vorbild sein können für uns, auch wenn wir es nicht exakt genau dieselbe Berufung haben wie der heilige Johannes Bosco. Um ihn zu verstehen oder ein bisschen zu begreifen, was da passiert ist, tut vielleicht ein Blick so auf die damalige Zeit und seine Umgebung ganz gut, nämlich auf das Italien des 19. Jahrhunderts. Das war nämlich eine Zeit, genau seine Lebenszeit, eine Zeit des großen Umbruchs. Da ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben. Don Bosco ist 1815 geboren, das war sogar die Zeit, wo Napoleon dann endgültig besiegt war, der in Italien ordentlich umgerührt hat und das Land besetzt gehalten hat und unter seine Kontrolle gebracht hat, den Papst fest eingesperrt hat und so, das können Sie sich heute gar nicht mehr vorstellen, nicht? Papst Pius VI. War von Napoleon gefangen, ist in Gefangenschaft gestorben, nicht? Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Pius VI. Stimmt schon. Und jetzt hat man eben versucht, im Wiener Kongress 1815 wieder Europa neu aufzuteilen. Man hat das sozusagen nach dem Grundsatz der Legitimität gemacht, also welches Herrscherhaus hat auf welches Land einen Anspruch und wo werden jetzt sozusagen die Monarchien wieder errichtet. Und das war in Italien etwas, was man dort nicht so gern gesehen hat, weil längst schon das im Gange war, was man dann das Risorgimento genannt hat, nämlich die Wiedergeburt, die Wiedererhebung Italiens. Man wollte nicht einfach nur aufgeteilt sein unter verschiedenen Herrschaften. Es war schon dieser nationale Gedanke immer stärker, dass Italien für sich ein Staat wird. Da hat es einige sozusagen Hindernisse gegeben, weil natürlich Italien aufgeteilt war in verschiedene Königreiche. Die Habsburger haben nach dem Wiener Kongress Norditalien und Mittelitalien einiges gehabt, aber Toskana war ein habsburgisches Land, war aber von Historikern unbestritten unglaublich gut verwaltet, war ein modernes Land mit moderner Gesetzgebung, moderner als Österreich damals schon, ja, und so weiter. Aber man hat eben in diesem Umbruch, es war das die Zeit der industriellen Revolution, wo alles neu geworden ist, gefunden, das muss jetzt auch neue Ordnungen bringen für die staatliche Ordnung. Man muss sich wirklich bedenken, ein Bauer des 18. Jahrhunderts, sagen wir, hat fast dasselbe Leben gelebt wie ein Bauer des 12. Jahrhunderts. Aber im 19. Jahrhundert ist innerhalb von einer Generation, zwei Generationen, hat sich alles verändert. Ja? Durch die Industrie, dass das plötzlich eine Arbeiterschaft gegeben hat, dass die soziale Ordnung sich geändert hat, dass althergebrachte Ordnungen eingestürzt sind. Es hat sich alles geändert. Ja. Und in Italien war man sehr beeinflusst, also die Politiker zumindest, von dem, was eben in der Französischen Revolution passiert ist. Kein Zufall, dass die italienische Fahne dann so ähnlich ausschaut wie die französische Fahne nach der Revolution. Ja. Man war liberalistisch, man war antiklerikal. Die Freimaurer haben das den Ton angegeben. Wer einmal nach Rom kommt, sollte am San Nicolo sich das Republiksdenkmal anschauen. Das ist ein Denkmal für die Freimaurerei mit allen Symbolen und so weiter. Und die Freimaurer legen dort auch fleißig immer die Grenze nieder. Ja. Also das war die Idee, wie man jetzt Italien umgestalten wollte. Da ist natürlich noch ein großer Störenfried in der Mitte gesessen. Das war der Papst mit seinem Kirchenstaat. Und das war dann der große Sieg des Risorgimento aus der Sicht der Revolutionäre, wie man dann den Papst auch aus Rom sozusagen in die Macht nehmen konnte. 1870 war das dann, das ging im ausgehenden Jahrhundert, um dann Italien endlich zu einigen. Es war aber eine Revolution von oben. Also in Wirklichkeit hat dann der König von Piemont, eben dort auch wo Turin liegt, wo also der heilige Johannes Bosco herkommt, ist dann König von Italien geworden. Also es war keine kommunistische Revolution oder sonst etwas. Aber man muss sich das also mitbedenken, diese Spannungen, die es vor allem auch für die Kirche gegeben hat und die Schwierigkeiten, mit denen man kämpfen musste. Die letzten Terre Irredente, wie man das genannt hat, also die unerlösten Länder, sind dann erst 1918 zu Italien gekommen, wie sie von der furchtbaren österreichischen Herrschaft erlöst worden sind. Also jetzt, das war sozusagen nur mal das Umfeld, aber jetzt zum heiligen Johannes Bosco. Der wurde am 16. August 1815 geboren und stammt aus ganz kleinen Verhältnissen, aus bäuerlicher Herkunft. Und man hat sowieso schon schwer gehabt, aber wie er 9 Jahre alt war, ist noch sein Vater gestorben. Und er hat wirklich es nicht leicht gehabt. Sein älterer Halbbruder hat ihm eigentlich das Leben nicht sehr schön gemacht. Seine Mutter war immer die große, liebevolle Gestalt in seiner Kindheit schon, war dann später auch für sein Wirken sehr wichtig. Mit 9 Jahren hat er einen Traum gehabt. Der heilige Johannes hat immer wieder Träume gehabt oder eine Vision. Und da hat er gesehen, lauter Kinder, die unglaublich wild miteinander umgehen. Und dann ist eine leuchtende Gestalt gekommen und sagt, naja, also mach dir diese Kinder zu Freunden, ohne Gewalt, ohne sie zu schlagen, mach sie dir zu Freunden, führ sie an. Ja. Er sagt, wie soll ich das machen? Ich schaffe das doch nicht. Der überall herumgeturnt, der sagt, schau, hier ist eine Lehrerin, die kann dir das beibringen. Es ist eine sehr schöne Frau gekommen, also jeder Katholik weiß, wer da aufgetreten ist. Und er war eigentlich, hat in dem Traum sich nicht ausgekannt. Und der Heiland, jetzt sage ich es, wer es ist, hat ihm dann gesagt, mach nicht später, wirst du schon verstehen. Ja. Und plötzlich sind diese Kinder nicht einmal nur wilde Kinder gewesen, sondern wilde Tiere, Löwen und Panther und so weiter. Aber die haben alle plötzlich sehr lustig miteinander gespielt. Ja. Und sind alle zum Heiland hingelaufen und haben ihn also begrüßt und so weiter. Also das hat er selbst beschrieben, ein Traum, der sozusagen eigentlich sein Leben schon beschreibt. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt war er sich auch sicher, dass der Herr will, dass er Priester wird. Das hat er alles darauf hingearbeitet, nur war das wirklich gar nicht so selbstverständlich. Denn in die Schule gehen zu können, ins Gymnasium gehen zu können und dann noch zu studieren, das war für jemanden aus kleiner bäuerlicher Herkunft nichts Normales. Also da hat es auch Unterstützung gebraucht und die hat aber dann auch bekommen von seinem Ortspfarrer, der bald mitbekommen hat, dass der Johannes Bosco wirklich einiges im Kasten hat. Also da gibt es eine sehr schöne Geschichte, da war mal ein berühmter Prediger irgendwo im Nachbarort und da hat der Pfarrer ist dann hingegangen, um sich den anzuhören und hat also diesen kleinen Johannes mitgenommen und da sind sie zu Fuß hingegangen, haben sich die Predigt angehört, sind wieder zu Fuß zurückgegangen und fragt ihn, na, und hat es dir gefallen? Ja, es war sehr schön. Hast du dir auch was gemerkt von der Predigt? Ja, habe ich mir gemerkt. Na, was denn? Worauf der Johannes Bosco wörtlich die ganze Predigt aufgesagt hat. Der hat die Predigt gehört und hat sie wortwörtlich auswendig gekonnt. Da hat er gesagt, aha, interessant. Ja. Also er war ein hochintelligentes Kind. Ja. Und der Pfarrer hat ihn auch gefördert. Eigentlich gegen den Widerstand seines älteren Halbbruders. der wollte, dass er als Arbeitskraft am Hof bleibt, ja, nicht irgendwie studieren geht. Und die Mutter hat fast wie im Evangelium dann gesagt, sie zahlt ihm seinen Anteil an der Erbschaft aus, dem älteren Bruder, und hat das Geld genommen und war weg. Ja. War die Sache nicht leichter gemacht, weil das Geld war natürlich dann auch mit ihm weg. Aber für Hans Bosco war es die Umstände dann leichter. Und sie haben sich also, er hat selbst sehr viel gearbeitet, um sich schon als die Schule leisten zu können, auch später als Student, war das, was man einen Werkstudenten nennt. Schon vorher war er so voller Feuer, anderen von Jesus erzählen zu können. Also hat er auch mit seinen gleichaltrigen Buben gesagt, setzt euch daher, ich predige euch jetzt und erzähle euch von Jesus. Und komischerweise wollten sich die Buben nicht um ihn herumsetzen und sich bepredigen lassen. Das ist so blöd, was mache ich jetzt? Und dann waren einmal Gaukler in der Stadt und die hat er gesehen, da sind natürlich alle hingerannt und haben sich dann angeschaut. Und der kleine Johannes Bosco ist auch hingegangen und hat mit ihnen hat sie überredet, dass sie ihm beibringen, am Seil zu tanzen und Zaubertricks zu machen. Und das hat er so fleißig gelernt. Und dann ist er wieder zu seinen Kameraden gegangen und sagt, ich zeige euch Zaubertricks und ich kann am Seil tanzen. Ja, das wollen wir sehen. Sagt, aber nur unter der Bedingung, dass ich euch nachher predigen darf. Und das hat dann funktioniert. Also er hat das gemacht. Ich versuche das ein bisschen nachzumachen. Ich zeige auch den Kindern Zaubertricks in der erstkommenden Stunde, aber am Seil tanzen kann ich noch nicht. Kommt vielleicht noch. Wird sicher lustig. Aber Johannes Bosco wird weiter sozusagen ausgebildet, geht aufs Gymnasium, geht ins Priesterseminar. 1841 wird er dann zum Priester geweiht und ist dann sozusagen normal Priester in der Stadt Turin dort eingesetzt. Und da gibt es auch eine sehr, sehr wichtige Szene für sein späteres Wirken. Da bereitet er sich gerade auf die Messe vor und früher war das ja sehr streng, dass eine Messe ganz ohne Ministrant durfte eigentlich nicht wirklich gefeiert werden. Hat man sich immer geschaut, dass genügend Ministranten und da war gerade keiner da. Und da schaut ihn zu einem Bub halt da in dieser Kästei hinein und der Messner sagt ihm, komm her, ministrieren. Sagt, nein. Worauf der Messner ganz wütend wird und sagt, komm gefälligst her und ministriere jetzt. Und der ziert sich immer noch, worauf der Messner ihm eine runterhaut. Und der Johannes Bosco sofort dazwischen geht und sagt, nein, wir machen das schon. Ich weiß nicht, wie er dann die Messe gefeiert hat, hat der Messner wahrscheinlich ministrieren müssen. Aber er hat zu den Buben gesagt, bitte bleib da, ich möchte nachher mit dir reden. Und er hat das auch gemerkt, hat wahrscheinlich auch gemerkt, dass der das sehr gut mit ihm meint. Und er wollte einfach ihn kennenlernen und wissen, was da los ist, weil früher hat man gedacht, jeder Bub muss das doch eigentlich können, hat das irgendwann gelernt. Und das war schon einer von diesen Straßenbuben, die es in Turin gegeben hat. Das ist eben schon eine dieser Sachen gewesen aus der industriellen Revolution. Die Familienverbände sind nicht mehr so gewesen wie früher. Beide Elternteile mussten oft arbeiten gehen, aber das hat nicht was anderes bedeutet als heute. Die sind halt beide in der Fabrik gestanden und die Kinder waren sich selbst überlassen und sind teilweise wirklich verwahrlost. Haben als Straßenkinder gelebt. Das war eben so einer. Der hat nichts gelernt, der hat nichts von kleinen Diebstählen gelebt und so weiter. Und da hat er eben gemerkt, was da eigentlich los ist in Turin. Also das war so für den Johannes Bosco so ein Schlüsselerlebnis. Und hat dann später auch sehr klar gemacht, also das, was hier an Verbrechen geschieht, ja, weil viele wollten streng vorgehen gegen diese Straßenbanden und so weiter, das ist nicht die Bosartigkeit, die Schuld an Verbrechen, sondern die Umstände. Ja. Und das war für damalige Zeit ein unerhörter Gedanke. Ja. Wenn jemand ein Verbrechen begeht, wird er eingesperrt und dann muss er dafür büßen und so, dass man das beginnt, dass die ja gar nicht selber wirklich alles dafür können und so, das hat wie eine Pseudo-Entschuldigung geklungen. Heute sind uns solche Gedanken schon recht selbstverständlich, damals war es revolutionär. Und das, was er dann begonnen hat, hat Johannes Bosco ein Oratorium genannt. Und zwar ist das benannt nach dem, was der heilige Philipp Neri im 16. Jahrhundert in Rom getan hat, der hat auch sehr sich um die Jugend gekümmert, nicht nur um Straßenkinder, der hat sich oft um die verwahrlosten Prinzen und Fürstensöhne gekümmert, aber de facto war es dasselbe, nämlich dass man einen Raum schafft, wo man sich trifft, wo man geborgen ist, wo man aufgehoben ist und wo man sozusagen weitergeführt werden kann. Und das hat damals echte Widerstände hervorgerufen. Das wollten die Leute nicht. Ja. Das ist ganz interessant, das kann man sich halt gar nicht vorstellen, dass wenn jetzt da ein Priester endlich was macht gegen die Missstände, dass dann andere was dagegen haben. Ja. Und dann tut sich da dran mit Verbrecherbanden sozusagen abgeben. Und das eine Idee war, der ist wahrscheinlich verrückt geworden, dass ein Priester sowas macht. Und da hat er so zwei honorige Geistliche gegeben, höhere Geistlichkeit, irgendwie Prälaten oder was. Und nämlich sagt, also wir werden das jetzt abstellen. Er ist wahrscheinlich verrückt geworden, wir bringen ihn in die Psychiatrie, den Johannes Bosco. Und haben das sehr geschickt angestellt, sind mit einer Kutsche vorgefahren, haben, glaube ich, sogar vorgegeben, dass jemand nach den Sakramenten verlangt. Und haben gesagt, also Don Bosco, bitte kommen Sie in die Kutsche und wir fahren jetzt da gemeinsam hin. Und er war ein scharfer Beobachter und hat gemerkt, an der Innenseite der Kutschentür ist kein Griff zum Öffnen der Tür. Da stimmt was nicht. Ja. Vielleicht ist ihm auch schon ein bisschen gedämmert, was für einen Plan die haben. Vielleicht hat ihm auch jemand gesteckt. Jedenfalls hat er gesagt, aber bitte, die hochwürdigste Prälaten, bitte Sie müssen vorher einsteigen. Komme gerne mit, wohin Sie mich hinführen wollen. Bitte steigen Sie ein. Kaum war sie drin, hat die Tür zugehaut und hat zum Kutscher gesagt, fahren Sie, fahren Sie. Der hat gleich geschaut und ist also wirklich in die Psychiatrie gefahren. Dort hat man also gewusst, da kommen irgendwelche verrückten Priester. Da waren noch zwei drinnen, die haben sich furchtbar aufgeregt. Ich sagte, ja, die werden da sofort rückgestellt. Die haben also einen Tag lang gebraucht, um da zu erklären, dass nicht sie die Verrückten sind. Die Geschichte ist aber deswegen auch besonders berührend, nicht nur, weil es einfach sehr witzig ist und auch so von dem Schalk zeugt, den der von Bosco gehabt hat, sondern diese beiden Prälaten, die sind nachher wirklich gute Freunde von Don Bosco geworden. Einer von ihnen ist sogar in den Orden eingetreten. Ja. Also da hat es eine große, nicht nur eine Versöhnung gegeben, sondern man hat selbst wirklich sich bemüht, die Menschen auch zu gewinnen. Ja. Die Gründung des Ordens der Salesianer, erst später natürlich heißen sie Salesianer Don Bosco, das ist nicht zu seiner Lebzeit, man hat das nicht verfügt, dass der Orden nach ihm benannt ist, die datiert eigentlich auf den 18. Dezember 1859 und sie haben gemeinsam mit 17 Mitarbeitern, die es da schon gegeben hat, für die Oratorien, die er in verschiedenen Orten der Stadt schon gegründet hat, da war also schon viel sozusagen im Gange, hat er sich nach dem Abendgebet einmal mit denen zusammengefunden und sie haben also feierlich einen Entschluss gefasst, eine Gesellschaft oder eine Kongregation zu gründen. Aber wie gesagt, die Zeit damals war für die Kirche keine leichte Zeit. Man hat noch mit einigen Widerständen auch von Seiten des Staates kämpfen müssen, um überhaupt eine Kongregation gründen zu können. Und diese Kongregation wurde dann eben nach dem heiligen Franz von Sales, den haben wir letztes Mal gehört, benannt, also einen auch echten Seelsorger, eine Lehre des geistlichen Lebens, weil das immer wie bei allen Heiligen, aber beim heiligen Don Bosco wird es eben sehr deutlich, diese zwei Pole geben muss. Also das geistliche Leben, aus dem heraus alles wächst, das Gebet, das spirituelle Leben, aus dem heraus man dann aktiv wird. Die Actio aus der Contemplatio. Also dass er seinen Orden nach dem heiligen Franz von Sales genannt hat, ist also vielsagend, die ganze Spiritualität und so weiter hat sich von dort geholt. Das Ziel des Ordens sind zwei, nämlich sich gegenseitig zu helfen, heilig zu werden, die Mitglieder des Ordens. Und das zweite, zur Ehre Gottes und zum Heil der Seelen, alles zu tun, besonders für die, die am meisten der Belehrung und Erziehung bedürfen. Also nochmal, das waren die Umstände damals, da hat es viele, viele Dinge gegeben, die wirklich im Argen waren. Und eigentlich relativ bald, ja, also wenn man sich denkt, 1859 wurde das erste Treffen für die Gründung eines Ordens, hat dann noch gedauert, bis er wirklich bis er wachsen konnte. Und schon im Jahr 1875, also 15 Jahre später, hat der Orden Missionare geschickt nach Südamerika, ja, nach Argentinien und nach Chile. Also auch heute sind sehr, sehr viele Salesianer in der Mission tätig. Ja. Als im Jahr 1888 der heilige Don Bosco gestorben ist, hat es damals schon 250 Häuser gegeben, ja, in Europa und in Lateinamerika. In dieser Zeit, zu seinen Lebzeiten, wurden 130.000 Buben aufgenommen. 130.000 Buben. 18.000 Lehrlinge ausgebildet. Also er hat ja nicht nur betreut, sondern er hat eine Ausbildung verschafft. Und von den Buben, die er betreut hat, sind 6.000 Priester geworden. 6.000 von denen. Ja. Also schon unglaubliche Zahlen. Ja. Das war wirklich ein großes, großes soziales Werk. Ja. Aber eben nicht nur sozial, sondern aus dem Glauben heraus. Natürlich war sein Ziel, diese Buben zu Christus zu führen. Aber das Mittel dazu, selbstverständlich ein schönes Umfeld, eine gute Ausbildung, den Schutz und so weiter. Wenn wir uns gleich jetzt ein bisschen genauer anschauen. Weil nachdem man sozusagen das Leben jetzt eines Heiligen angeschaut hat, ist immer ganz spannend, wenn man schaut, was ist jetzt eigentlich seine Lehre? Was wollte der heilige Don Bosco? Es hat einmal jemand zusammengefasst, seine Pädagogik, seine Vorgehensweise in drei Punkte. Erstens, kann man heute auch noch anwenden, erstens, Strukturen erkennen und bewältigen. Ja, das finde ich ganz interessant. Es hilft nichts, wenn wir da herumträumen und sagen, es müsste doch alles so sein wie früher oder so, wie es sein sollte, wie ich mir das ausgedacht habe. So ist es jetzt. Das muss man nur erkennen und damit muss man umgehen. Wie gesagt, das 19. Jahrhundert war alles andere als eine einfache Zeit für die Kirche und für die Seelsorge. Der zweite Schritt, Sinn und Wert verstehen. Ja, also man kann nicht einfach, man muss wissen, wofür man es macht. Ja. Und dann die Strukturen, drittens, mit Leben erfüllen, gegebenenfalls die Strukturen auch ändern. Ja, also auch das finde ich sehr spannend, ja, dass man wirklich mit beiden Füßen fest am Boden weiß, das mit dem muss ich umgehen, ja, da hilft kein Jammern, aber das, was da ist, kann ich ja mit dem richtigen Geist erfüllen. Und wenn Strukturen wirklich dem Evangelium total widersprechen, dann kann ich mich einsetzen, sie zu ändern. Ja. Also diese drei Schritte, Strukturen erkennen und bewältigen, zweitens Sinn und Wert verstehen, drittens Strukturen und mit Leben erfüllen, gegebenenfalls die Strukturen noch ändern. Ist auch ganz spannend, wenn man sieht, dass der Johannes Bosco in der Pädagogik, also in der Wissenschaft von der Erziehung, durchaus eine Stellung hat. Ja? Also er ist nicht nur von Menschen, die katholisch sind und das schön finden, was er sozusagen religiös gemacht hat. Er war auch in der Pädagogik einfach ein Bahnbrecher. Ja? Was ist die Pädagogik des Don Bosco? Ganz wesentlich das Lernen durch Erfahrung. Das war natürlich in der Zeit vor ihm, hat man oft so ein bisschen das Gefühl gehabt, also irgendwo muss man das Loch finden, wo man den Trichter hineinstopft und dann wird das Wissen hineingestopft in die Kinder. Und dann hat man sozusagen seinen pädagogischen Auftrag erfüllt. Und dieses Ganzheitliche, vor allem das Lernen, gerade in diesen schwierigen Situationen, wenn die Kinder schon längere Zeit auf der Straße gelebt haben, dass sie zuerst einmal die Geborgenheit des Oratoriums brauchen, ja, wo sie geschützt fühlen, dass das einmal die Voraussetzung ist, damit sie überhaupt was lernen können und so weiter. Ja. Das begegnet uns ja in gewisser Form auch wieder. Ja. Also wir haben jetzt keine Straßenkinder im Pressbaum, aber dass ein Kind zuerst einmal sich aufgenommen fühlen muss und zu Hause haben muss und so weiter und dass man es dann erst weiterführen kann, das gilt damals wie heute. Dann hat der heilige Don Bosco einen großen Wert darauf gelegt, dass die Kinder untereinander respektvoll und liebevoll miteinander umgehen. Ja. Also ich glaube, das können wir auch wir uns heute wieder auf die Fahnen schreiben. Ja. Jetzt kann man natürlich da ein paar Straßenkinder vor Augen haben, die natürlich sehr rüde waren und auch hart geworden sind. Aber das gilt heute, glaube ich, ganz genauso, dass man einfach sich um einen höflichen Umgangston bemüht. Ja? Dass man wirklich auch gewisse Formen einhält und so weiter. Darauf hat eben der heilige Don Bosco sehr viel Wert gelegt. Und das war damals wirklich revolutionär, dass der Pädagoge sich auf eine persönliche Begegnung einlässt. Und Vertrauen hat auch. Ja. Damals hat man gedacht, der Lehrer muss vor allem einmal Distanz wahren. Das ist ja noch lange nachgewirkt, bis in die, das haben wir wahrscheinlich noch Lehrer erlebt, die das sehr praktiziert haben. Unberührbar, auf hohem Katheder sitzend. Ja. Nur so kann man Kindern etwas beibringen. Die Pädagogik des Don Bosco war, dass er sozusagen mit den Kindern ist. Für uns heute kommt uns das wieder sehr selbstverständlich vor natürlich. Aber das war eben in der Pädagogik, also in der Wissenschaft, wird das heute gesehen, dass er da sozusagen einer der Bahnbrecher war. Ja. Dass der Pädagoge den Kindern persönlich begegnet. Er hat sich sehr um eine familiäre Atmosphäre gesorgt. Und da hat, ich habe das schon vorher gesagt, könnte man einen eigenen Vortrag halten, ich war selber eine sehr heiligmäßige Frau, seine Mutter, Margarita ganz, ganz wesentlich mitgeholfen. Ja. Die war so der gute Geist des Ordens, die hat mitgelebt und hat dann einfach geschaut, dass das mit dem fraulichen Blick, mit dem mütterlichen Blick, hat sie ihm sicher manches auch manchen Wink gegeben, dass wirklich eine familiäre Atmosphäre herrscht in den Werken. Also er hat das nicht nur theoretisch gemacht, Don Bosco hat das wirklich praktisch gelebt. Also er hat sich besonders auch um jugendliche Häftlinge angenommen, hat es viele gegeben, weil die Straßenkinder hat man natürlich eingesperrt. Und einmal hat er Exerzitien im Gefängnis geben dürfen. Und er hat gesagt, als Teil dessen müssen wir jetzt einen Ausflug machen. Und hat tatsächlich die Erlaubnis bekommen, mit 300 Häftlingen eine Wanderung zu machen. Und das große Wunder war, er ist mit 300 Häftlingen auch wieder zurückgekommen. Ja. Also er hat ihnen so viel Vertrauen entgegengebracht, das wollten sie nicht enttäuschen. Ja. Also das ist schon ein Zeichen auch, wie Pädagogik funktioniert. Ja. Und er hat ihnen vor allem, war auch deswegen viel im Gefängnis, weil es ihm ein großes Anliegen war, den Jugendlichen, die dort waren, klarzumachen, wenn ihr rauskommt, bitte kommt zu mir. Ich helfe euch dann, eine Ausbildung zu machen und so weiter. Also Resozialisierung vom Feinsten. Ja. Und das haben eben viele dann auch gemacht. Das, was so ein Schlagwort ist in der Pädagogik des heiligen Don Bosco, ist das Präventivsystem gegen, also statt des Repressivsystems. Repressivsystem ist klar, nicht? Du hast das Böse gemacht, Scheitel knien, 40 Schläge auf die mit der Weidenrute oder was auch immer, ja, sich so bewährt hat. Und beim Don Bosco hat das keinen Platz gehabt, sondern er hat gesagt, man muss von vornherein die richtigen Voraussetzungen schaffen, damit es nicht zu diesen Bösartigkeiten kommen kann. Ja, man muss vorsorgen, ja, also ein Präventivsystem einrichten. Er hat selbst einmal genannt, wie er sich das vorstellt, diese erzieherische Liebe, wie er das nennt. Durch Folgendes sollte sie gekennzeichnet sein: Sie ist echt menschliche Liebe und sie wird getragen von Vernunft und ist im Glauben begründet. Eine irrsinnig schöne Zusammenfassung, finde ich. Ja. Sie ist echte menschliche Liebe, sie wird getragen von Vernunft und ist im Glauben begründet. Ja. Nicht irgendwelche sinnlosen Regeln, man kann das ja durchschaubar machen, ja, dass man verstehen kann, warum manches ist. Und aber ohne Glauben geht das nicht. Also natürlich war alles, das musste er gar nicht betonen, weil er selbst so authentischer Christ war, natürlich die ganze Ordensgemeinschaft, seine Mitbrüder und so weiter, dass das alles vom Evangelium herkommt. Ja. Wenn man das weglässt, bricht das System Don Boscos zusammen natürlich. Ja. Also ohne Christus hätte das alles nicht funktioniert. Ja. Ist heute genauso. Er hat auch etwas gemacht, was also wirklich auch sozialpolitisch unglaublich beeindruckend ist, nämlich schon im Jahr 1850, also wer ein bisschen die Sozialgeschichte kennt, weiß, dass da war noch nicht sehr viel sonst los. 1850 hat er den Verein zur gegenseitigen Hilfe gegründet, wo seine erwachsen gewordenen Burschen dann eintreten konnten. Und was hat dieser Verein gemacht? Sie haben sich also eingezahlt, Geld von den Löhnen, die sie bekommen haben, und haben von diesem Fonds Kranken- und Arbeitslosengeld ausgezahlt. Weil das war natürlich oft das Problem. Wenn früher jemand sich verletzt hat, ist halt wieder in der Gosse gelandet. Also eine echte Versorgung. Das war wirklich toll, dass er noch lange vor den großen katholischen Sozialbewegung, vor der großen katholischen Sozialbewegung, die dann viel auch bewirkt hat. Aber das war eine ganz praktische Sache, die wir heute sozusagen in unsere staatliche Gesetzgebung aufgenommen haben. Ja. Ich habe schon gesagt, selbstverständlich kann man den heiligen Don Bosco sich nicht vorstellen, ohne dass er kirchlich ist. Ja. Er ist ein durch und durch mit jeder Phase seines Wesens Christ und Priester gewesen. Ja. Und eben nicht nur als Alleinkämpfer, sondern sich immer gebunden fühlend an das, was die Kirche tut. Und wie gesagt, der Kirche ist damals nicht so gut gegangen. Und gerade in Italien hat man das gespürt. Also nämlich muss man sich auch überlegen, was das für Menschen bedeutet hat, wenn der Kirchenstaat sozusagen aufgelöst worden ist. Manche haben sich gedacht, jetzt geht wahrscheinlich die Kirche unter. Wahrscheinlich ist das Ende der Kirche. Das war für Menschen
unvorstellbar, weil der Kirchenstaat hat 700 Jahre bestanden. Ja. Was ist jetzt mit dem Papst? Der Papst ist eingesperrt gewesen und so weiter. Das haben die Leute noch in Gedanken gehabt. Vielleicht ist jetzt wirklich alles aus. Ja. Und er hat wieder mal einen Traum gehabt und sieht in einer unglaublich stürmischen See das Schiff Petri sozusagen hin und her geworfen. Und da steht der Papst am Steuerruder und versucht also verzweifelt, das Schiff zu steuern. Und das ist also eine höchst gefährliche Situation. Und dann plötzlich kommt das Schiff zu zwei festen Säulen, an denen es festgemacht werden kann und ist also in Sicherheit. Und auf der einen Säule ist obendrauf die Eucharistie und auf der anderen Säule ist obendrauf die Mutter Gottes. Und das ist seine Spiritualität, wenn man so will. Das ist aber nichts Spezifisches, sondern das ist die Spiritualität der Kirche. Ja, niemals kann man die Salesianer sich vorstellen ohne Marienverehrung und ohne eine ganz tiefe Verehrung der Eucharistie. Ja. Hinführung zur Anbetung, zum fruchtbaren Empfang der Sakramente. Das, was eh für alle gilt. Aber ich finde es immer schön, bei Heiligen sieht man, was dabei herauskommt, wenn das jemand wirklich konsequent befolgt. Ja. Das macht einem selber dann auch Mut. Für alle war natürlich etwas, was uns heute vielleicht wieder bewusster ist, damals auch nicht so selbstverständlich war, von Straßenkindern hat man es gar nicht angenommen, dass er wirklich der Meinung war, alle sind hier zur Heiligkeit berufen. Ja. Ich möchte diese Buben zur Heiligkeit führen. Einer der Buben, die dabei waren, Domenico Savio, ist auch sehr jung gestorben, ist der große Patron der Jugend, der ist wirklich als Kind sozusagen schon heilig geworden, weil er halt auch früh gestorben ist. Ja. Also der ist deswegen auch sehr augenscheinlich schon sehr früh heilig geworden. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von Domenico Savio, ganz getragen sozusagen von dem Geist, das dort im Oratorium geherrscht hat, dass einmal zwei gestritten haben und wie es halt auf der Straße noch üblich war, haben sie gesagt, also wir regeln diesen Streit jetzt in Form eines Duells, wir sammeln uns Steine und die werfen wir aufeinander, bis halt einer nicht mehr aufsteht. Und dann haben sich einen Schiedsrichter gesucht, der das irgendwie beaufsichtigen kann. Und sie haben gewusst, also einer wird sicher sozusagen niemanden betrügen, das ist der Domenico Savio. Komm her, gerade der Schiedsrichter hat gesagt, ja, ich komme, unter einer Bedingung, aber ich sage sie euch dann, wenn wir beginnen. Ja, ja, gut, machen wir. Also sie haben sich da ihre Steine gesammelt, hingestellt. Und er stellt sich in die Mitte und sagt, wir können gleich beginnen. Meine Bedingung ist, dass bevor ihr die Steine aufeinander werft, jeder den ersten Stein so fest er kann auf mich wirft. Und das hat sie bekehrt. Ja. Und aus war es mit diesen Blödheiten. Weil es irgendwie ihnen deutlich geworden ist, dass, was sie da machen. Ja. Also wirklich unter Einsatz des eigenen Gesundheit. Ja. Also unglaublich beeindruckend. Das war ein 12-Jähriger damals. Ja. Vielleicht war damals sogar noch jünger. Also er hat diese Buben. Es hat dann auch ein Werk für Mädchen gegeben, übrigens, das eine sozusagen zur gleichen Zeit auch mit dem Heiligen Don Bosco gegründet worden ist. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Aber das Bubenwerk war sozusagen das Größere, wo vor allem der Heilige Don Bosco selbst sozusagen ganz dabei war. Er hat gesagt, dass von diesen Buben, wir haben vorher gehört, das waren durch die Jahre 130.000, hat er einmal gesagt, er ist der Meinung, dass jeder zweite von denen eine Priesterberufung hätte. 6.000 sind nur Priester geworden. Aber auch das finde ich ganz spannend, weil wenn das so ein Heiliger sagt, der also diese Kinder wirklich gekannt hat, dann sieht man schon, wie dicht Priesterberufe oft gesät sind. Ich glaube, dass das heute auch nicht sehr viel anders ist. Ja? Und der liebe Gott sät sehr dicht aus und was dann zur Blüte kommt, ist sozusagen, hängt vom Umfeld ab. Ja? Interessant, dass wir immer beten um Priesterberufe. Vielleicht sollten wir eher darum beten, dass unsere Kirche so lebt, dass Priesterberufe wachsen können. Ja. Aber der Heilige Don Bosco hat gesagt, jeder Zweite, seiner Meinung nach, hat eine Priesterberufung gehabt. Es ist immer ganz spannend, wenn man dann auch ein paar Zitate sich anhört von den großen Heiligen. Weil dann hört man so ein bisschen den Originalton raus. Ein Zitat vom Heiligen Don Bosco ist: Bemühe dich immer durch die Tat zu zeigen, was du von anderen mit Worten verlangst. Das ist ein ziemliches Lebensprogramm, finde ich. Bemühe dich immer durch die Tat zu zeigen, was du von anderen mit Worten verlangst. Und jetzt vollständig das Zitat, das man oft nur verkürzt hört: Das Beste, was wir auf der Welt tun können, ist Gutes tun, fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen. Ja. Man hat ja immer den zweiten Teil, fröhlich sein, die Spatzen pfeifen lassen, Gutes tun, ist dann vielleicht auch noch dabei, aber dass das sozusagen das Lebensprogramm ist. Das erste Glück eines Kindes ist das Bewusstsein, geliebt zu werden. Jeder von uns wird genügend Beispiele kennen. Ein Kind, das wirklich weiß, dass es bedingungslos geliebt wird, geht mit einer unglaublichen Sicherheit durchs Leben. Ja. Und das für Kinder zu bewerkstelligen, wo das alles andere als selbstverständlich scheint, ist eben ein tolles Werk. Steht mit den Füßen auf der Erde, wohnt aber mit dem Herzen im Himmel. Das ist wirklich hat er durch sein Leben selbst gezeigt, wie das geht. Ja. Auch das finde ich sehr, sehr interessante Aussage. Der Mut der Schlechten stammt aus der Feigheit der Guten. Seid mutig und ihr werdet sehen, wie sie die Flügel hängen lassen. Ja. Also es gibt so viele Widerstände, die hat es auch zu seiner Zeit gegeben, innerkirchlich, außerkirchlich, alles. Man muss mutig sein. Gilt für uns heute ganz genauso. Ja. Der Teufel hat Angst vor fröhlichen Menschen. Auch sicher richtig. Ja. Wenn es derartig freudlos zugeht in unserer lieben Kirche, da stimmt was nicht. Jeder Augenblick, den du gut nutzt, ist ein Schatz, den du gewinnst. Ja, also das war natürlich auch Inhalt dieser Oratorien, dass man nicht seine Zeit vertut. Ja. Und das Problem haben wir heute vielleicht auch. Man erreicht mehr mit einem freundlichen Blick, mit einem guten Wort der Ermunterung, das Vertrauen einflößt, als mit vielen Vorwürfen. Der Himmel ist nicht für Faulenzer geschaffen. So arbeiten, als könnte man ewig leben, so leben, als müsste man täglich sterben. Das muss man sich mal auf der Zunge sagen. So arbeiten, als könnte man ewig leben, so leben, als müsste man täglich sterben. Und natürlich, wer auf Maria vertraut, wird nicht enttäuscht. Wieso? Also ist immer spannend, wenn man sieht, was dann noch so weitergeht bei den Heiligen. Ich habe schon gesagt, dass was Don Bosco gemacht hat in seinen Oratorien, mit seinem Orden, in den Werken des Ordens, ist auch wirklich richtungsweisend für die Entwicklung der Pädagogik an sich gewesen, für die Jugendseelsorge der Kirche, für die Art, wie man überhaupt Seelsorge macht und so weiter. Also das ist da wirklich ein unglaublicher Prophet auch gewesen, wenn man das so nennen will, hat da Meilensteine gesetzt. Die Salesianer sind heute der zweitgrößte Orden der Kirche. Der größte Orden sind die Franziskaner, die Jesuiten, Entschuldigung, die Jesuiten, ja. Der zweitgrößte Salesianer, die Franziskaner deswegen nicht, weil sie aufgesplittert sind. Ja. Wenn man die Kapuziner, die Franziskaner und die Minoriten und was noch alles gibt, zusammennehmen würde, wären sie wahrscheinlich größer, oder wären sie sicher größer, aber sozusagen Salesianer sind sehr einig, ja. Die haben auch alle so, wenn man Salesianer kennenlernt, die haben alle so irgendwie die gleiche Art, ich finde das immer ein schönes Zeichen, sehr, sehr tolle Leute, ja, irrsinnig lebendig und so weiter, immer sehr witzig. Also die halten wirklich zusammen. Weltweit, also die Zahlen sind von 2012, gibt es 15.494 Salesianer in 132 Staaten. Und die betreiben, also jedes Haus hat oft mehrere Werke, sie betreiben 7.610 Einrichtungen oder Werke. Mit Schulen dabei und Armenhäuser, weiß ich was, medizinische Sachen. Also da gibt es alle möglichen Dinge, vor allem in der Mission sind sie auch sehr stark. Ja. Also wirklich ein Orden, der auf der ganzen Welt wirklich vertreten ist. Wir haben in Österreich zwei Salesianer Bischöfe auch. Sind beides Altbischöfe schon, das ist der Bischof Kotgasser, der in Innsbruck und dann in Salzburg war. Und der Bischof Ludwig Schwarz, der ist Weihbischof in Wien und dann jetzt inzwischen emeritierter Bischof von Linz, bei Salesianer. Also lernen wir was vom heiligen Don Bosco. Ich glaube, dass das 19. Jahrhundert in vielen Dingen, die unserer Zeit gar nicht so unähnlich ist. Und ich glaube, dass man für die konkrete Seelsorge, für das konkrete christliche Miteinander, fürs Pfarrleben und so weiter von ihm wirklich viel lernen kann.